Mein Thema heute ist wahre Freiheit. Der erste Schritt zur Freiheit. Wieder mal Luft kriegen, ist schön. Ich fühle mich gleich viel freier. Dazu habe ich auch passend das T-Shirt angezogen. Rock. Könnt ihr es lesen? Rock the Road. Das hängt damit zusammen, dass ich wirklich von klein auf die Freiheit geliebt habe. Und als die Wende gekommen ist, dann habe ich mir was geleistet. Und zwar ein Motorrad. Cool, oder? Gut für die jungen Leute vielleicht zu langsam, aber es fährt auch vorwärts. Und es brummt schön. Ich hoffe jetzt, der neue Beschluss der Regierung wurde nicht so, dass ich dann muss den Auspuff wechseln. Das hoffe ich nicht. Also wenn ich losfahre, der Nachbar kriegt das schon mit, wenn ich losfahre. Also macht schön Radau. Aber ich glaube, es ist noch so im erträglichen Maß oder im gesetzlichen Rahmen. Also ist es auf alle Fälle. Ja, ich kann mich entsinnen, dass auch ein Bekannter zu mir kam während der strengen Corona-Zeit und der sagte zu mir, ich fühle mich total eingesperrt. Die Grenzen zu Tschechien sind zu. Jetzt müsst ihr wissen, ich wohne direkt an der tschechischen Grenze. Und wir gehen gerne mal rüber und essen da drüben was, trinken ein böhmisches Bier, ein gutes Budweiser vom Fass. Und er ist rübergegangen, hat sich Zigaretten geholt, sagte, nimm mal Zigaretten kann ich holen, mein Tanken kann ich nicht mehr fahren, kein Fußball gibt's mehr, die Regale sind leer gekauft. Eigentlich wollte ich eine Rolle Klopapier mitbringen. Es hat mich ja wirklich gewundert, was die Deutschen so auf Klopapier stehen. Ich verstehe es bis heute nicht. Also ich wusste nicht, was sie mir für ein Herz für Klopapier haben. Ich habe es nicht gewusst. Ich verstehe es auch nicht. Die Franzosen verstehe ich. Mit Kondom und Wein. Und wenn man eingesperrt ist, verheiratet, das kann ich zutiefst verstehen. Bin auch verheiratet. Aber Klopapier? Naja, ich habe zu ihnen jedenfalls gesagt, bleib doch ruhig. Der ist auch nicht mehr so ganz jung. Du hast doch, bist doch gelernter DDR-Bürger, in Anführungsstrichen. Und wir haben doch vieles schon durchgemacht. Und weißt du was, ich habe die Sächsische Zeitung und da schneiden wir wieder so ganz kleine Teile, knüllen die, dass es nicht so hart ist am Hintern und da haben wir was. Ja. Also er fühlte sich eingesperrt, bevormundet, er fühlte sich total unfrei. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen ermuntern und ein bisschen Mut zu sprechen. Mittlerweile kann er wieder nach Tschechien fahren und seine Zigaretten dort holen. Okay, Freiheit. Wenn ich da so zurückblicke und denke an Freiheit, dann kommt so ein Geruch in meine Nase. Freiheitsgeruch, nämlich aus meiner Kindheit. Das war falsch. Aus meiner Kindheit. Ich hatte nämlich eine traumhafte Kindheit. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ja, als kleiner Junge sitze ich da auf dem Pferd und dort im Zelt haben wir früher mit Decken gebaut. Ja, da gab es noch nicht solche Zelte wie wir mit meinem Bruder und da lese ich ihm irgendwas vor. Dann mit meiner Mama sind wir immer sonntags in Gottesdienst gegangen, ich zum Kindergottesdienst in der Mitte, das ist mein Onkel Max, der wie mein Opa war und der Hund, auf den Hund bin ich immer geritten, das ist der Harry. Das durfte nur ich, kein anderer, weil er wusste irgendwie, ich bin ein Menschenjunges, jeden anderen hätte er gebissen, aber ein Menschenjunges darf das. Dann mein Papa mit dem Trabant 500. Und wisst ihr, trotz kommunistischer Diktatur, und das war unter Ulbricht, die ersten Jahre habe ich ja gelebt, trotz 61 die Mauer gebaut wurde, trotzdem ich mich meinen Eltern, meinen Großeltern unterordnen musste und nicht alles durfte, was mir in den Kopf geschossen ist, zum Beispiel war bei uns mit den Sandmännchen Ebbe, da musste man ins Bett gehen. Sandmännchen, 19 Uhr, und dann haben wir das geguckt und dann ging abs im Bett. Die Eltern wollten auch mal Ruhe haben. Heute ist das wohl völlig anders gehandhabt, weiß ich. Aber so war es bei uns. Aber ich fühlte mich saufrei. Ich fühlte mich total geborgen. Die Berliner Mauer hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fühlte mich nicht eingesperrt. Ulbricht hat mich auch nicht so wirklich interessiert. Ich war versorgt. Ja, warum war das? Ich komme jetzt schon darauf, warum war das? Meine Eltern, meine Großeltern, die haben mich einfach geliebt. Die haben mich total geliebt und die ließen mich das jeden Tag spüren. Die hatten mit mir Gemeinschaft, die haben mich versorgt. Wir sind jährlich in den Urlaub gefahren, nicht nach Mallorca natürlich, sondern an den Crossinsee, an die kleine und an die große Ostsee, was es alles so gab. Wenn ich krank war, haben sie mich gepflegt. Sie haben mich umsorgt oder uns Kinder. Sie haben für mich gekämpft. Ich wusste, sie würden alles das für mich tun, damit es mir gut geht. Das wusste ich zutiefst. Wohl dem, der so eine Kindheit hat, oder? Ich weiß, leider hat das nicht jeder. Aber ich habe es so gehabt. Und dann, sie haben gebetet. Sie haben mir von klein auf die Geschichten von dem lieben Gott da oben erzählt, der da ist, der seine Engel sendet und der allmächtig ist und der auf mich auch aufpasst, wenn sie nicht gerade da sind. Und sie haben mir wirklich die Liebe Gottes vermittelt. Ich lag abends im Bett, dann gab es so eine Geschichte aus der Bibel und dann haben wir gebetet. Ich bin klein. Also wenn ich das Mikrofonständer sehe, denn da bin ich immer noch klein. Ich bin klein. Mein Herz ist rein. Und das ist bei Kindern so. Mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als? Du sagst es da gerade am Bildschirm. Ich habe es gesehen. Als Jesus allein. Ja, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, die gaben mir das Gefühl von Freiheit und ich war es. Ich war es faktisch. Dazu kamen noch solche guten Umstände, dass ich nicht in den Kindergarten gehen musste, auch nicht in die Krippe und nicht in den Kindergarten. Und dass wir mit den Bauernkindern gespielt haben. Alles, was gerade so im Fernsehen, im DDR-Fernsehen gab. Natürlich Golko Mitic, die Indianerfilme. Dann gab es auch mal die Musketiere. Dann hat mein Opa mir ein richtiges Schwert gebaut. Und ich musste natürlich versprechen, dass damit ich keinen damit umbringe oder so. Es war richtig mit geschmiedet und so. Heißes Teil. Weil mein Freund hat ein echtes auf dem Boden gefunden. Ein echtes hätte ich noch viel lieber gehabt. Aber er hat mir eins gebaut. Es war wirklich toll. Und dass ich keinen Unsinn mache, ich habe es gekriegt. Ja, und so haben wir dann gespielt und waren unterwegs. Und das änderte sich dann allmählich bei mir. Und zwar, als ich in die Schulzeit kam. Wir sehen schon an der Fahne, es änderte sich einiges. Also in dem Alter habe ich die Fahne dann so richtig wahrgenommen. Ernst Schneller, Oberschule Ernst Schneller. Und ich weiß nicht, warum die FDJ-Fahne bei uns dahinter ist. Wir waren noch nicht in der FDJ, wir waren noch damals Jungpioniere, wie das hieß. Also, da stehe ich da mit meiner Zuckertüte, da haben sie mich reingelegt. Die Zuckertüte, und die kriegst du. Und dass die aber für 10 Jahre reichen muss, habe ich nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Aber wahrscheinlich hätte ich müssen auch ohne Zuckertüte gehen. Und so habe ich die Zuckertüte natürlich genommen. Also, ihr seht mich hier. Und da fing es dann an mit kommunistischen Ideologien. Mein Glaube wurde zunehmend in Frage gestellt. Ja? Spätestens ab der 5. Klasse, als es dann losging mit Staatsbürgerkundeunterricht, hieß es, Glaube ist was für die von gestern. Es ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass es keinen Gott gibt. Glaube ist in Erfindung der Menschen. Und zwar ist das Opium fürs Volk, um sie zu vernebeln, um sie gefügig zu machen, unter Kontrolle zu nehmen und sie gut ausbeuten zu können. Sicherlich wurde der Glaube oft missbraucht. Das ist mit Sicherheit so. Ganz so Unrecht hatten die gar nicht, dass natürlich viel Schundluder im Namen Gottes getrieben wurde. Stand ja auch bei der Wehrmacht auf dem Koppel drauf. Gott mit uns. Wir sind auf der richtigen Seite. Stand bei den anderen bloß auch vielleicht drauf. Also es wurde viel Schundluder getrieben. Aber man sagte, du bist einer von gestern, es gibt keinen Gott und ich wollte natürlich keiner von gestern sein. Das hat sich dann weiter verschärft, als die Zeit kam, als ich so 14 Jahre alt wurde. Mit 13 war das ganz scharf. Nämlich da ging es darum, um die Jugendweihe. Und in unserer Klasse waren nicht viele, die keine Jugendweihe gemacht haben und die sich da verweigert haben. Ich habe gesagt, ich werde keine Jugendweihe machen und war der einzige Junge. Wir waren eine große Klasse, 38, 36, mal waren wir sogar 42 Kinder, je nachdem, wie viele sitzen geblieben sind und wieder gegangen sind und so. Es war ein Kommen und Gehen bei uns. Ja, jedenfalls musste ich dann immer, wenn die Klassenlehrerin kam, eigentlich jede Woche aufstehen, sagt zu Udo, hast du das überlegt, ob du Jugendweihe machst? Und mit 13 Jahren kam das für mich schon überhaupt nicht in Frage. Ich war früh pubertär. Mit 13 Jahren haben mich unheimlich schon die Mädchen interessiert. Und ich fand es außerdem cool, der Außenseiter zu sein und aufzustehen und sagen, nee, ich mache keine Jugendweihe. Wenn ich jemandem mein Leben gebe, dann Gott. Und da habe ich mich umgedreht und gesagt, und außerdem, wenn hier noch jemand ist, der in die Kirche geht und Charakter hat, der macht's wie ich. Das hat, hat meine Betragenssensoren wesentlich beeinflusst. Aber ich fand's cool. Also wie gesagt, mit 13 ging das so los. Ja, ich habe da ein Bild aus meiner Jugendzeit dann. Hier ist meine Konfirmation, da komme ich gerade raus. Und man sieht etwas, meine Haare wurden etwas länger. Also zur Konfirmation, da musste ich sie abschneiden lassen. Wenn ihr das seht, rechte Hand. Weil meine Oma hat gesagt, mit so langen Haaren wie daneben, soll ich nicht zur Konfirmation gehen, das geht, ne? Warum auch immer. Der Herr hätte mich auch mit den langen Haaren genommen, ich bin mir ganz sicher. Aber damals war so eine Zeit, das gehört sich nicht, ne? Und sie haben sowieso schon ein bisschen an mir gelitten, die Eltern, und waren dann so froh. Das war mein erster Anzug, bis dahin hatte ich nie einen Anzug an. Und ja, daneben standen meine Paten, das ist ohne Geschichte für sich. Die Westpaten waren ja immer wichtig. Wenn ich jetzt so hingucke, sieht man schon, wer, na gut, okay. Wer aus dem Osten ist und wann, ihr könnt raten. Okay, und ich kriege ein großes Geschenk und das war eine tolle Zeit. Ja, ich habe gesagt, dann in dieser Jugendzeit, wie das hier auch zu sehen ist, hier, da bin ich so 16 Jahre alt, ich will das Leben packen. Ich will wirklich auf keinen Fall gleichgeschalten sein. Ich will gegen den Strom schwimmen. Einmal in der Schule, so, ich glaube, es war in der 8. Klasse, da hatte ich total, wollte ich da gegen den Strom schwimmen. Da dachte ich, heute ist der Tag, wo man gegen den Strom schwimmt. Wir hatten Sportunterricht, der Lehrer sagt, renn rechts rum, bin ich links rum gerannt. Der hat gesagt, wir sitzen auf dem Boden, habe ich mich hingestellt. Hat er gesagt, wir legen uns hin, bis er mich rausgeschmissen hat. Und dann ist er gekommen und hat ganz freundlich geredet, ob ich irgendwie pubertäre Schwierigkeiten habe. Und der war wirklich ein lieber Lehrer. Also so einen Rotzlöffel hätte ich mich nicht haben in meiner Schulklasse. Aber es war heftig. Ja, ich wollte das Leben genießen. Ich wollte tolle Autos haben und habe das erste Auto, was ich gekauft hatte, in Skoda, weil Trabi sollte es auf keinen Fall sein. Und dann das nächste war dann der Porsche der DDR, ein Lada. Das wollte ich unbedingt packen. Dann wurden die Mädchen ab dem 13. Lebensjahr für mich wichtig. Ich habe dann mit einem Mädchen gewettet um einen Kuss. Das war mein allererster Kuss, kann ich mich natürlich erinnern. Ja, und ja. Die war bestimmt enttäuscht. Also ich war total aufgeregt natürlich. Dann wurden die Mädchen interessant. Dann wollte ich auch unbedingt Anerkennung haben. In der Klasse schon und dann auch später überhaupt. Und dann wollte ich Abenteuer und Action und ich wollte einfach glücklich sein, das Leben packen. Bloß nicht so leben, wie mein Papa lebt. Denn der ist immer schön arbeiten gegangen. Bei dem war alles sehr geordnet. Der ist nach Hause gekommen, der hat sich gefreut auf das Wochenende. Hat schwer gearbeitet im Steinbetrieb. Handsteifer war der. Und ich dachte, du darfst so nicht leben. Also dein Job muss dir total Spaß machen. Das muss, wenn nämlich dein Job dir Spaß macht, ist es wie Hobby und dafür noch Geld kriegen, das ist cool. Und da habe ich überlegt, was ich machen könnte und da ich gerne Musik gemacht habe, habe ich gesagt, ich werde Musiker. Dann stehe ich auf der Bühne, kann die Mädchen beeindrucken, hoffentlich, und verdiene einen Haufen Geld, damit kannst du auf alle Fälle beeindrucken. Und das macht mir Spaß. Ich freue mich auf meine Arbeit. Und gut, dann habe ich mich sehr angestrengt. Ich habe also wirklich große Opfer gebracht, um dorthin zu kommen. Zur DDR-Zeit durfte man so einfach Musiker sein. Wenn du wolltest Geld verdienen, brauchtest du schon als Amateur eine Einstufung. Da gab es die Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Sonderklasse. Und als Berufsmusiker brauchtest du einen Berufsausweis, die sogenannte Pappe. Und dafür musste ich große Opfer bringen. Also das heißt, ich musste in Musikschule gehen, zweites Instrument lernen, nehmen Trompete, rhythmischen Unterricht nehmen, alles Mögliche, um dann wirklich auf der Musikhochschule zu landen. Und ich bin bei der ersten Aufnahmeprüfung glatt durchgefallen. Ich hatte null Chancen, habe dann 5 Jahre Privatunterricht genommen, um dann nochmal 4 Jahre zu studieren. Hatte einen sehr strengen Lehrer. Doch, ich habe es gepackt. Es kam der Tag, wo ich... Einer meiner ersten, überhaupt der erste große Auftritt war gleich im Gewandhaus in Leipzig. Riesenbühne mit Roland Neudort, wer den noch kennt, Petra Kuschlück, das waren Stars der DDR-Zeit. Und ich habe Aushilfe gespielt dort in so einer Band. Also alles vom Blatt, Notenspiel und jetzt geht's los. Aber bloß als zweiter Trompeter, also erste, hätte ich mir nie getraut. Und es hat super funktioniert. Und danach habe ich ein Arrangement gekriegt in einer anderen Band. Die ist aus der Heino Hensch Band entstanden, Big Band eigentlich, daraus ist eine Audioband entstanden, Dresden. Und mit denen sind wir durch die Gegend gereist. Haben auf allen großen Bühnen gespielt, als ich bei der... Sieht toll aus, oder? Naja, wer hat eine Trompete in der Hand? Wenn du weißt, was eine Trompete ist, Wir haben nicht untereinander die Instrumente getauscht, dann such mich mal. Ja, das. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich hingucke, guckt mir der Teufel hier schon ein bisschen aus den Augen. Ehrlich, es ist eigentlich, naja. Okay, also, jetzt hätte ich ja können glücklich und zufrieden sein, aber ich war es nicht. Ich fühlte mich in der DDR total eingesperrt. Ich habe oft gesagt, ich bin ein paar Meter auf der falschen Seite geboren, warum nicht dort, wo meine ganzen Cousins leben oder einige Cousins im Westen drüben. Ich stand an der Berliner Mauer und habe gesagt, hey, ich bin falsch, ich will nur eins rüber. Ich bin eingesperrt, ich fühlte mich total, und es hat sich in mir ein Hass entwickelt gegen dieses DDR-Regime. Also richtig, es ist immer stärker geworden. Wir trafen uns immer in Berlin mit unseren Westverwandten. Dann hatte ich nachts Albträume. Ich habe geträumt, dass einer kommt und mir die Zähne ausschlägt. Also wenn mir, auch wenn ich also meine Zähne nicht hätte, dann könnte ich meinen Trompetenspiel spielen. Ich arbeite heute auch als Musiker, sozusagen halbtags. Und arbeite immer noch als Musiker. Und wir sind unterwegs mit auch einem Programm mit einem Freund. Zurzeit mit dem Programm Freiheit hinter Stacheldraht. Ist natürlich auf Eis gelegt. September soll es wieder losgehen. Schauen wir mal. Und ich könnte nicht mehr blasen. Ich habe das geträumt, dass ich irgendwo mich Leute wegfangen und mir die Zähne ausschlagen. Und so Albträume sind schrecklich. Wenn du nachts liegst und du hast diesen Traum, der ist sehr real, und du wirst munter, bist klitschnass geschwitzt, und denkst, oh Gott sei Dank, es ist nicht wahr. Ja, Gott sei Dank. Dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, in die ich mich total verknallt habe. Also es gibt so die erste große Liebe. Ich kannte einige Mädchen, mit denen ich rumgekusselt habe und dies und jenes. Aber dann kam die mir schon immer gefallen hat, die ich in der Schule schon gesehen hat, die besonders schlau war und die mir besonders gefallen hat. Und für Disco habe ich sie angesprochen. Und die hatte immer schon einen Freund, ziemlich viele Jahre. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen, dann durfte ich sie abends nach Hause bringen und ich war völlig verknallt. Also es war wirklich Liebe, ich war völlig. Ich bin zu meiner Mutter heimgekommen, ich bin nachts dann irgendwann früh um 4 bin ich heimgekommen, haben draußen gesessen, haben über Gott und die Welt gequatscht. Und die Chemie hat so gestimmt, aber auf sowas gestimmt. Und ich bin nach Hause gekommen zu meiner Mutter und ich habe das erzählt. Ich sage, jetzt hat es sich erwischt, oder? Ich sage, total. Oh, die Liebe meines Lebens. Oh, das kann ich mir vorstellen, Familie zu haben. Einer Frau treu zu sein, ich kann mir das total vorstellen. Und die hat mich verarscht, bis geht nicht mehr. Aber richtig, aber aufs Schlimmste. Die hat mich so verarscht, dass ich zum Schluss bald nicht mehr leben wollte. Dass ich einen Hass gekriegt habe. Dass ich meine Moral total verändert habe. Das macht auch was mit einem. Ja? Total verliebt, total vertraut und völlig verarscht. Die hat mich verarscht. Ich habe wirklich von Herzen vergeben. Aber es hat mich so tief verletzt wie überhaupt nie was zuvor. Und jetzt war ich ein verletzter Mensch. Gefangen. Die hatte schwarze Haare, jetzt war ich auf der Suche nach einer Blonden. Ich bin Ostern 80 auf die Disco gegangen und habe eine blonde Frau gesucht, wirklich. Weil ich habe gesagt, schwarz kann ich nicht mehr sehen. Es hat sich geändert, seit Relax. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und mit ihr, mit so einem gefangenen Menschen, in Liebeskummer, die habe ich versucht zu bekommen und ich habe mich sehr angestrengt. Es war nicht so einfach, mit meiner heutigen Frau zusammenzukommen und sie verliebt zu machen, dass sie mir vertraut. Und sie hat mir vertraut und wie ich verletzt wurde, habe ich sie verletzt. Extrem. Und ich war ein Gefangener. Dann ist unser erstes Kind gestorben und ich war mit Schuld dran. Einmal hatte ich laut gesagt, ich wünschte, es würde nicht leben. Dann brauchte ich die nicht heiraten. Das hatte einen Grund, also meine Frau. Das Zweite, ich bin mit meiner Frau zu schnell Moped gefahren, um die Wette mit jemandem. Und dann war Sand, dass man weggerutscht und gestürzt. Und da hatte sich von einer schwangeren Frau, also so viel zur Verantwortung, hat sie sich der Darm drinne verschlungen. Es wurde in Dresden operiert, damals in der Medizinischen Akademie, heute der Uniklinik. Und dann kam eine Bauchhöhlenveräterung rein und dann ist es mit 26 Tagen gestorben. Es war ein Sonntagskind und ist mit 26 Tagen gestorben. Krass. Und so bin ich rausgegangen. Ich war voller Hass auf den Staat, auf andere Menschen. Ich war auch voller Ängste und Sorgen. Ich war voller Habsucht, obwohl ich unheimlich gut verdient habe. Ich habe wirklich fast peinlich viel verdient. Ein Vielfaches von meinem Vater. Und der hatte 1000 Mark. Und das war viel zu DDR-Zeit. Ich habe ein Vielfaches verdient. Ich hatte Menschenfurcht. Was denken Menschen über mich? Ich hatte total böse Gedanken gegen ganz viele Kollegen, auch in der Musikszene. Ich war total rücksichtslos und egoistisch und hatte dazu noch Selbstmitleid. Ich armer Knopf hier im Osten. Der Höhepunkt sollte kommen, als ich hier von der Bühne weg zur Armee einberufen wurde. Weil ich die Kommunisten überhaupt nicht mochte. Und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo mir hier der Teufel aus den Augen schaut, wollte ich eigentlich nach dem Westen abhauen. Obwohl, wir haben dann ein zweites Kind bekommen, auch wieder einen Sohn. Der erste Sohn Sebastian ist das zweite Kind Martin. Wir es bekommen haben, wollte ich eigentlich abhauen. Wenn die uns hätten nach dem Westen rübergelassen, wir waren kurz davor, dann wäre von der Band also bloß noch die Hälfte zurückgekommen. Ja. Und ich war damals so krass drauf, dass ich habe gesagt, ich kann im Westen bleiben, da ist Freiheit. Dachte ich, da ist Freiheit. Und dann Mädchen vorsichtig ausdrücken, gibt es überall. Und Kinder machen, weißt du, wie es geht. Schlimm, oder? Deswegen bin ich der Allerletzte, der irgendjemanden verurteilen könnte, jemals. Ob der rechts, links oder sonst was radikal ist. Weil ich weiß, wie behütet ich aufgewachsen bin und was der Teufel aus einem machen kann. Was böse Mächte, die Einfluss machen können, natürlich gehörte meine Einwilligung dazu. Ich will jetzt den Teufel alles in die Schuhe schieben, der kann auch nicht für alles was. Ich will meine Schuld nicht beschönigen. Und dann kam das Ding, und das war wirklich der Hammer. Ich musste zur Armee. Ist auch wieder ein schönes Bild. Das ist alles der Udo. Krass, oder? Ja, heute machen wir ein bisschen im Album blättern. Und wir kamen erst nach Neu-Sedin und ich war natürlich der große Rebell. Ich weiß noch, dass wir waren 315 Bausoldaten, ich bin in jedes Zimmer gegangen, habe mit jedem geredet, habe gesagt, wenn das Gelöbnis kommt, die Bausoldaten machten ein Gelöbnis, keine Vereidigung. Aber da muss man sie auch alle hinstellen und die Verwandten kommen, durften da auch mal kommen nach der Grundausbildung. Und dann standen wir da und da musste ich gelobe, weiß ich, der DDR treu zu dienen und weiß ich mit meinem Leben. Und ich habe gesagt, ich denke auch nicht dran, der DDR zu dienen, noch mit meinem Leben, noch irgendwas. Ich tue doch nicht geloben, mein Gefängnis zu bewachen, da müssen sie verrückt sein. So war ich drauf. Und ich habe gesagt, sprechen wir nicht. Bin ich jedes Zimmer gegangen und gesagt, das sprechen wir nicht mit, Leute. Und wir singen dann, sobald das zu Ende ist, großer Gott, wir loben dich. Das war so meine Idee. Steht auch in meiner Stasi-Akte drin, weil in jedem Zimmer eine Wanze. Die haben natürlich gespannt zugehört, was sie da für Brezel sich einberufen haben. Jetzt kam ich in die Zimmer rein, da waren viele Ausreisekandidaten, also viele gesellschaftskritische Typen waren dort. Und die sagten, cool, wie geht der Song? Da habe ich mit denen den ersten Vers geübt. Dann kam ich in ein Zimmer und wie es der Herr so macht, da waren drei Bausoldaten, die Christen waren, bekennende Christen. Zwei von der GGE und einer von Elim, also ein Pfingstler. Und als ich in das Zimmer kam und das vorgeschlagen habe, haben sie gesagt, wir reden nicht mit, wir sagen kein Gelöbnis. Wir haben unser Leben Jesus gegeben und den geloben wir. Aber das Lied, großer Gott, wir loben dich, das singen wir nicht mit. Da war ich stinksauer. Sag ich, wieso nicht? Was seid denn ihr für Typen? Die haben gesagt, das ist ein Lobpreislied und so singt man nicht zur Provokation, sondern zur Ehre Gottes oder gar nicht. Ah, da war ich erstmal stinksauer. Da war ich stinksauer. Also wir wurden dann auf die ganze Aktion hin, haben sie dann die schwierigsten Fälle, wir wurden auf verschiedene Baustellen verlegt, die schwierigsten Fälle haben sie auf die Insel Rügen geschafft. Das ist praktisch in der DDR Sibirien gewesen. Weiter ging es nicht mehr. Insel Rügen nach Prora und dort haben die uns schikaniert, was das Zeug herhält. Also wirklich, Prora, daneben liegt Leibinz, da kann man hinlaufen und da haben die uns so rausgelassen, das haben die wirklich drauf gehabt, dass du rennst mit deiner Tasche, was du da hast, rennst du los und dass du gerade den Zug noch von hinten sehen kannst. Trampen war aber verboten und Kurzurlaub heißt, du gehst Freitag raus und Montag musst du wieder da sein. Und dann haben sie gesagt, hey. Ja. Und ich war dort wirklich voller Hass. Schikanen, weil wir als Staatsfeinde galten worden an der Tagesordnung. Ja. Und mein Herz, ich weiß nicht, ich lag im Bett, ich war voller Hass. Das erste Mal dachte ich, du könntest hier einen erschlagen. Solche Schweine, was nehmen die sich raus? Mich von meiner Familie wegzunehmen, mich von der Musik wegzunehmen. Ich durfte doch nicht mehr üben. Bis dahin, ich habe wie gesagt viel gemacht für die Musik. Ich habe 5 Stunden am Tag geübt normalerweise. Was aber auch nicht so hoch zu bewerten ist, weil ein Arbeiter geht auch 8 Stunden arbeiten. Ja, also ist ja meine Arbeit. Okay, Jedenfalls, ich war voller Hass. Ich bin dann von 100 auf 0 gesetzt worden. Ich hatte die Trompete mit, durfte die erste Zeit auch gar nicht spielen. Später durfte ich dann auch spielen. Ja, und wir kamen in so eine Baracke rein hier, die hier zu sehen ist. Hier war mein Zimmer, das hier. Das bin nach der Wende mal hingefahren. Und wir lebten in dieser Baracke, gar nicht mal in der Kaserne. Und da war ich in der Krise meines Lebens eingesperrt. Ehemalige Armeebaracke. Die Ratten rannten hier in dieser Zwischendecke rum. Das Ding war auch unterkellert. Ich saß abends auf der Toilette. Das war sowieso hygienische Bedingungen, man darf gar nicht dran denken. Ja, wir waren in den Zimmer, wir hatten drei Zimmer, wir waren 12, 14 Leute. Da gab es eine Toilette, ein Waschbecken und eine Wanne mit so einem Kohleofen. Das war für uns alle. Da musstest du irgendwie durchkommen. Also einer saß auf der Schüssel, einer hat sich daneben die Zähne früh geputzt und der andere hat sich versucht, in der Wanne zu duschen. So sah das aus. Und ich bin dann immer nachts dorthin gegangen, wo möglichst alle schliefen. Und dann saß ich da und dann kam die Ratte und schaute zu mir runter und sagte, hey, bist du auch eingesperrt? Du bist frei, ich bin eingesperrt. Du bist eine freie Ratte, ich bin auch eine Ratte hier, aber wenn ich hier abhaue, dann sperren die mich ein. Ja. Und undenkbar in dieser wirklichen Unfreiheit kommt die Freiheit in mein Leben. Das ist verrückt. Vor 33 Jahren, jetzt sind es schon 33 Jahren, kniete ich in dieser Baracke, hier unten, mich hin und zwei andere Bausoldaten waren dabei. Und ich habe gesagt, Gott, gibt es dich wirklich? Als kleines Kind habe ich gebetet, gibt es dich, der du mich siehst, mit dem man sprechen kann, der da ist, der Sünden vergibt, gibt es dich? Oder ist das bloß Opium fürs Volk? Ist das bloß so eine Einbildung? Dann habe ich bekannt, ich habe gesagt, Gott, ich brauche es dir nicht erzählen, aber ich will es dir sagen, was mir einfiel. Den anderen beiden Bausoldaten, das waren wirklich fromme Leute, denen standen die Haare zu Berge. Der eine davon, Michael Rau, der ist heute, ich glaube, noch Leiter der Diakonie in Leipzig. Denen standen die Haare zu Berge. Ne? Und dann kam das Stärkste in mein Leben. Dann hörte ich die Worte Udo, die beiden, wir sagen dir im Namen von Jesus Christus, dass dir alle deine Sünden vergeben sind. Du kannst noch einmal neu anfangen. Und dann die Worte, Udo, du bist frei. Das kannst du dir zu Hause und hier nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn die Ketten einfach abfallen, boah, ich bin frei. Ich war so glücklich. Ich bin die Treppen hoch, wow. Der Hauptmann kam mir entgegen, also das war mein Hauptfeind, der hieß schon Hauptmann, war mein Hauptfeind bis dahin. Der hat mich angeguckt und gesagt, was haben Sie denn getrunken? Droge, gab es eine? Haben Sie Alkohol? Hören Sie mich mal an. Weil es gibt nicht, dass hier jemand froh ist. Es gibt nicht, dass jemand eine Freiheit ausstrahlt. Es ist unbeschreiblich. Und das ist Jesus Christus. Der kam in mein Leben und ich wurde innerlich frei. Es gibt eine innere Gebundenheit und eine innere Freiheit. Und davon hängt eigentlich unser ganzes Leben ab. Die äußeren Dinge sind gar nicht so wichtig. Später habe ich erfahren, unsere Gemeinde wurde eröffnet durch einen Pfarrer, Leiter der Märtyrerkirche, Hilfsaktion Märtyrerkirche, fällt mir jetzt gerade nicht ein, Richard Wurmbrand und seiner Frau Sabine. Das sind Rumänen. Evangelische Pfarrer, Ehepaar, beides Juden. Die haben für Jesus im Gefängnis gesessen, ganz viele Jahre. Er, glaube ich, 13 Jahre. Und er hat ein Buch geschrieben, Freiheit, ja, hinter Gefängnismauern, gefoltert vor Christus, so heißt das Buch. Und er beschreibt, dass er im Gefängnis ist, in Einzelhaft einige Jahre, und dass er nie Gott so nah war wie dort. Der war eingesperrt, äußerlich, aber innerlich frei. Er hat in der Zeit tausende Menschen zu Jesus geführt. In der Zeit, wo er dann rauskam und arbeiten musste und das und jenes machen musste. Ich habe es nicht verstanden, aber da wusste ich, es gibt eine Freiheit. Hammer, oder? Halleluja, du bist frei. Das kann man einfach überhaupt nicht auch nicht richtig mit Worten beschreiben, wie das ist, frei zu sein. Ich fühlte mich angenommen, ich fühlte mich wieder geboren, genau wie damals bei Oma und Opa, bei meinen Eltern. Ich fühlte mich absolut frei, geliebt, wie damals in meiner Kindheit. Und dann habe ich diesen Bibelspruch auch gefunden im Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Halleluja. Jetzt wusste ich, wenn ich mit Gott gehe, dann wird es gut werden, mein Leben. Der wird mich leiten. Der ist da. Eine tiefe Freude hat mein Herz erfüllt. Auch wenn die äußersten Umstände immer noch total bescheiden waren. Ich ganz wenig nach Hause durfte und meine Lieben sehen. Ich habe das dann meiner Frau geschrieben. Und meine Frau hat Jesus kennengelernt. Wir haben jeden Tag dann gebetet. Und dann wurde auch sie frei. Sie war auch gefangen. Sie war gefangen in Unvergebenheit. Was hat der Udo mir angetan? Sie war gefangen von ihrer Kindheit her. Wie musste ich leben? Ich hatte nicht so ein schönes Elternhaus, so geborgen, wie es der Udo erlebt hat. Ihr Papa war nicht so drauf. Sie hat Minderwertigkeit, alles mögliche Dinge, wo sie gefangen war. Und dann kam Jesus in ihr Leben und sie war frei. Und als ich dann entlassen wurde, ich weiß noch, sie kam nach Berlin. Wir haben uns in Berlin getroffen. In Berlin, ja, kamen wir zusammen, dann kamen zwei freie Menschen zusammen. Und wenn zwei freie Menschen zusammenkommen, dann kann wirklich was passieren. Ihr jungen Leute, wenn ihr nicht frei seid, sucht doch keinen Partner. Frei musst du sein in Christus. Das ist so wichtig. Das ist so der Hammer. Dieser tiefe Frieden, auch wenn die äußeren Umstände nicht stimmten. Und Gott hatte einen super Plan für mein Leben, das wusste ich. Er wird immer da sein, was das Leben auch bringen würde. Er ist allmächtig. Bei ihm kann nichts außer Kontrolle geraten. Deswegen habe ich null Probleme jetzt in der Zeit mit Corona. Ich soll nicht rausgehen, ich soll eine Maske aufsetzen, setze ich eine Maske auf. Kein Problem. Unsere Gottesdienste fallen aus, okay, Herr, was machen wir? Wenn sie mir Gott verboten hätten, ich darf nicht mehr glauben, dann sofort Untergrundkirche, auch kein Problem. Haben wir alles zur DDR-Zeit geübt. Untergrund, im Geheimen treffen, Stasi stand bei uns vor der Tür. Alles kein Thema, gar kein Problem. Frei bleibe ich. Egal, wie die Umstände sind, die äußeren, verstehst du? Das ist die Freiheit. Kurz vor der Corona-Krise sprach ich bei einem Treffen, christlichen Frühstückstreffen. Eigentlich war es mal ein Frauentreffen, mittlerweile hatten die Männer um Gleichheit gekämpft, waren auch Männer dabei. Ja, die Gleichheit geht voran. Also ja, wir kämpfen uns langsam frei, dass wir auch dazukommen dürfen. Und ich habe von meinem Christsein erzählt, und eine Frau kam hinterher und hat sich beschwert, hat gesagt, Udo oder Herr Knöfel, Sie vermitteln ein Bild, dass wenn man nur Gott annehmen muss, und dann hat man keine Probleme mehr. Um das Leid machen sie scheinbar einen Bogen. Und dabei hatte sie Tränen in den Augen und ich wusste, für die muss ich mir Zeit nehmen. Und ich wusste sofort, also es ist bestimmt auch eine Betroffene. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich habe gesagt, nein, das Paradies auf Erden haben wir nicht. Es gibt böse Mächte, es gibt auch Fehler, die wir machen. Und erst im Himmel werden alle Tränen abgewischt. Dort gibt es dann kein Leid mehr, kein Geschrei mehr. Und ich erzählte ihr von dem Preis der Nachfolge, ich erzählte ihr von meinen Misserfolgen, von meinen Fehlern, von meinen Enttäuschungen. Und manchmal war ich auch von Gott enttäuscht, weil ich hätte es anders gemacht als er. Aber ich weiß, er macht's gut. Und so haben wir da miteinander gesprochen und ich konnte dann auch noch mit ihr beten. Doch Jesus ist bei allen Herausforderungen immer bei uns. Sein Heiliger Geist spricht in unsere Herzen und lenkt uns und schenkt uns Orientierung. Ich kann wirklich, wenn ich hier stehe, nur Gott die Ehre geben, wenn ich mein Leben betrachte. Erst waren hier Zeugnisse, ich möchte noch eins dazugeben. Wir waren kurz vor der Corona-Krise, wirklich die Woche davor, war ich in einer Konferenz in Koblenz und ich fahre mit dem BMW und wenn die Autobahn frei ist, fahre ich schnell. Ich hatte das Auto voll geladen, ich hatte noch jemanden mit, ich überlege gerade. Ja, hin zu dritt. Und ich bin dann manchmal 200, ein bisschen schneller gefahren. Sorry an alle Umweltschützer und so. Ich habe einen sehr feinen, sauberen Diesel. Also wir sind gefahren. Ihr lacht und glaubt, dass das nicht geht. Es gibt sehr feine, saubere Diesel. Ich behaupte sogar, die sind umweltfreundlicher als manches Elektroauto, wenn man die Gesamtheit betrachtet. Ja, jetzt wäre ich gekreuzigt von einigen, aber ich lebe von der Vergebung. Okay, jedenfalls sind wir dahin gedüst, dann habe ich das Auto abgestellt, mein Freund hat es noch umgeparkt und dann, ich musste weiter nach Lüdenscheid von dort aus und dann wollen wir losfahren nach den 3 Tagen Tagung, ich steige ein, will losfahren, geht nicht. Als wenn es fest ist. Ich gebe Gas, geht nichts. Ich denke, was ist denn jetzt los mit der Kiste? Das fehlt mir noch. Aber ich war noch so voll der Herrlichkeit Gottes, dass ich nicht mal geschimpft habe oder geklagt habe, nichts. Ich habe nur gesagt, Herr, wie soll das jetzt werden, dass wir nach Lüdenscheid kommen? Dann bin ich so ein Stück gefahren und dann hat sich was gelöst, dann bin ich gefahren. Das ging von den Tagen und Städte ganz steil im Berg runter, also ein paar, vielleicht 2 Kilometer. Da habe ich mich rollen lassen, dann roch es so und dann dachte ich, ob das die Bremsen sind, dass die fest werden, dass sie jetzt irgendwie reiben noch. Dann bin ich so langsam durch ein Tal gefahren. Und auf einmal qualmt das vorne. Die Lana sagt, das qualmt. Da sind wir umgedreht, sind wieder zurückgefahren nach Koblenz. Der Ort vor Koblenz heißt Wallendau. Und da am Ortseingang gab es einen Knall und der Reifen war kaputt. Und das Auto hatte noch eine Höhe, vielleicht gerade 10 Zentimeter Bodenfreiheit vorn. Da dachte ich mir schon, das ist unnormal, auch wenn der Reifen kaputt ist. Wisst ihr, was passiert ist? Spiralfedern in der Mitte durchgebrochen und reingespießt in den Reifen. Ich habe das Auto abgestellt. Ich bin zuvor richtig die Autobahn geht bis dran fast. Ich habe richtig Gas gegeben. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn vorne links die Feder bricht in einer höheren Geschwindigkeit, auch bei 100 reicht das, und dort reinspielst und der ganze Reifen ist ringsum aufgeschlitzt. Und es geht, der fliegt einfach weg. Ich sage, danke Gott. Ich habe die Freiheit, um zu glauben, dass Gott auf uns aufpasst, dass er mit mir ist und dass ich so lange auf der Erde bin, wie er will. Amen. So, okay, aber Achtung, Achtung, ich habe noch in Achtung mitgebracht. Wo ist das Achtung? Da ist das Achtung. Achtung, stillgestanden, sowas bei der Armee. Nee, Achtung, dieser Bibelvers, den ich erst zitiert habe, der geht ja noch weiter. Da steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Das Joch des Unglaubens. Das Joch der Unvergebenheit. Wenn du an deine Eltern denkst, an deinen Ehepartner, deine Verwandten, deine Kollegen, deine Vorgesetzten, die Regierung oder die Ärzte oder weiß ich. Das Reich Gottes Prinzip heißt Gnade nehmen und Gnade geben. Dass du dich nicht wieder auferlegen lässt, das Joch der Habsucht. Der 10. steht zwar in der Bibel, aber den tue ich wegdiskutieren, das ist ja nur alttestamentarisch. Egal, was Jesus darüber sagt und was Paulus dazu sagt. Das Joch des Stolzes, des Neides, des Egoismus, der Hartherzigkeit. Das Joch der Minderwertigkeit, der Opferrolle. Das Joch der Sorgen, das Joch der Ausschweifung, das Joch der Religiosität. Ich habe Recht, meine Religion stimmt, ist alles bloß religiös. Getrieben von irgendwelchen Dingen. Ich habe so ein Joch mitgebracht. Wenn ich mal jemanden bitte, dass wir das mal vorführen dürfen. Du hast ja schon das schwarze T-Shirt angezogen. Super. Und so ist es. Der Teufel kommt an und er bringt so ein Ding mit. Das ist ein Joch. Und hier drin sind wirklich normalerweise 2 Ochsen. Beifall. Und auf der einen Seite ist, sorry, du bist so ein Lieber. Das ist wie David Garrett, der Paganini spielen musste. Der war einfach zu lieb für die Rolle. Das ging überhaupt nicht. Wer den Film gesehen hat, das geht einfach nicht. Das ist einfach zu lieb. Und dann ist es da und dann kommt der Teufel und er sagt, hey, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Wie es die Maddalena erzählt hat, ich will dem Papa nicht vergeben. Erst im Zeugnis. Und dann zieht er rüber. Ja? Und du fängst an und sagst, was hatte ich für eine Kindheit? Das Joch wird immer enger. Wie bin ich verletzt? Und die anderen haben es ja gut. Ja, der Udo, der hatte eine tolle Kindheit. Und er führt dich Wege und du wirst einfach nicht frei. Verstehst du? Das ist Habsucht. Und er nimmt dich gefangen. Du denkst bloß noch über die Kohle nach. Du bist gefangen in Selbstmitleid. Du bist in Hass gefangen. In diesen vielen Dingen. In komischer Religiosität. Du tust christlich, aber du kennst Jesus gar nicht. Komisch alles, oder? Du bist gefangen und du willst raus und du kommst nicht raus. Und so ist es mir gegangen, bis der Tag kam, als Jesus gesagt hat, Udo, ich mach dich frei. Dann kam Jesus und hat das Joch abgenommen. Und dann verschwinde. Und dann kam er. Das ist Jesus, ja? Ja, ich habe mich dir anders vorgestellt. Aber weißt du, wenn ich in dich reinschaue, steht schon dran, damit man es auch weiß. Aber wenn ich in dich reinschaue, dann weiß ich es. Und Jesus reicht mir die Hand. Sein Joch gibt es auch. Sein Joch ist sanft. Ja, und wo er mich hinweist, da gehe ich gern mit und sage, Jesus, warum? Jesus, ich sage dir eins, ich fühle mich wie bei meiner Mutter, wie bei meiner Oma, bei meinem Vater, wenn ich dich sehe. Ich weiß, du meinst gut. Ich weiß, du bist immer für mich da. Du kämpfst für mich. Du wirst mich nie im Stich lassen. Ich vertraue dir total, Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr so ein verdammtes Joch habt. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Ich merke, das Joch ist für mich übrigens der Heilige Geist. Das Joch hat bei mir einen Namen, Heiliger Geist. Mein Beistand, mein Tröster, der für mich da ist. Als ich Pfingsten erlebt habe, gesagt, komm, Heiliger Geist in mein Leben. Ich will, dass du mich erfüllst, dass ich mit dir unterwegs bin. Dann kam dieses sanfte Joch. Wie oft hat er mich ermahnt, hat er mich getröstet, hat er mich zurechtgebracht, hat er mir Kraft gegeben, hat er mich auch wieder ermutigt. Was hat er alles gemacht? Hat er mir die Bibel erklärt? Hat er mit mir Witze gemacht? Der macht mit mir Witze. Gott macht mit mir Witze. Wenn er es euch nicht macht, weiß ich nicht warum. Ihr seid vielleicht zu ernst dafür. Aber mich kriegt man nur mit Witzen. Sonst kriegst du mich nicht auf seine Seite. Er hat mich wirklich durch alles durchgeflogen. Ich konnte zu ihnen gehen, heulen und schreien, wie damals bei meinen Eltern. Wenn ich mir auf den Finger geschlagen habe, Mama, mein Finger, so haue ich mir heute auch manchmal auf den Finger. Mir ist Unrecht geschehen, der Nachbarjunge, der hat. Das mache ich auch heute noch mal. Immer, weißt du, was derjenige oder diejenige über mich gesagt hat? Und der Heilige Geist sagt, komm her, Udo, halb so schlimm. Schau mal, was du alles sagst. Und dann kommt er an und dann kriege ich ein ganz großes Heiliggeistpflaster auf meine Wunde. Und das tut so gut, ihr Lieben. So ist das im Reich Gottes. Deswegen auch meine letzte Bibelstelle dazu. Der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, ihr Lieben, was ist dort? Freiheit. Und alle sagen dazu ein kräftiges? Amen. Halleluja, Jesus. Ihr Lieben, lasst uns beten. Herr Jesus, was ich hier erzählt habe, es ist die Wahrheit. So wie ich es wahrgenommen habe, du hast mich frei gemacht aus dem schlimmen Leben. Und Herr, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre ohne dich. Und ich bete für alle, die hier sind und auch zu Hause zuschauen, dass du sie frei machst. Dass sie den Mut haben, zu dir zu kommen. Und ihre verkorkste Kindheit, ihre verkorkste Ehe, alles, auch ihre eigenen Sünden, aber auch das, was andere an ihnen gesündigt haben, zu dir zu bringen, dass sie frei werden von ihren eigenen Sünden und den Sünden, die andere Menschen an ihnen begangen haben. Heiliger Geist, komm auf jeden Einzelnen, der noch unter diesem jämmerlichen Joch leidet und von dem Zeitgeist durch die Gegend geschliffen wird, der ohne Freude ist, ohne Frieden, nicht in Freiheit leben kann. Der gefangen ist innerlich. Herr, mach du frei. Und Jesus, wir kommen jetzt auch zu dir. Wir sind Christen. Wir haben die Freiheit genossen, aber wir haben angefangen zu urteilen. Wir waren auf einmal habsüchtig. Wir haben auf einmal an uns gedacht. Wir haben nicht vergeben. Wir waren empfindlich. Wir waren auf einmal religiös und wussten so gut, was die anderen zu tun haben. Herr, bitte vergib uns. Bitte, Herr, vergib. Dort, wo wir uns das Joch haben wieder auferlegen lassen. Wo wir bitter geworden sind, wo die Freude weggegangen ist, wo der Glaube weggegangen ist, wo die Liebe weggegangen ist. Herr, vergib. Und Heiliger Geist, steh uns bei, dass wir immer wieder erinnert werden, dass wir uns nicht das alte Joch wieder auferlegen lassen, dass wir feststehen und dass wir das sanfte Joch des Heiligen Geistes nehmen und mit ihm unterwegs sind. Amen.